Zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Katechismus begrüßt Sie André Stiefenhofer. Schön, dass Sie mit dabei sind, dass Sie wieder mit uns ein bisschen im Katechismus der katholischen Kirche stöbern wollen. In diesem dicken Buch mit den vielen unverständlichen Worten, die wir Ihnen hier in dieser Sendung ein bisschen verständlicher machen wollen. Bei der Betrachtung des Katechismus hilft uns heute wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüezi miteinander.
Grüezi, Pfarrer Rellstab. Wir befinden uns mitten im Kapitel über den Namen Gottes, also eins der tiefsten Geheimnisse. Geheiligt werde dein Name, das beten wir jedes Mal, wenn wir das Vater Unser beten. Ist Ihnen das jedes Mal bewusst, wenn Sie das genauso beten, geheiligt werde dein Name? Pfarrer sind da ja meistens ein bisschen heiliger als dein Otto-Normalverbraucher.
Nicht immer gleich bewusst. Aber ich gebe mir immer wieder Mühe, dass ich bewusst bete. Und manchmal ertappe ich mich, dass ich es auch ein bisschen zerstreut bete. Und dann versuche ich sofort wieder umzuschalten und jedes Wort, das im Vaterunser vorkommt, auch wirklich bewusst zu beten. Und dann ist es mir schon klar, dass der Name Gottes wirklich heilig ist, ja.
Wieso haben wir uns jetzt an diesem Namen denn so aufgehalten? Was ist jetzt so Besonderes am Namen Gottes, wenn Sie vielleicht noch mal kurz einordnen, wo wir uns gerade befinden im Katechismus?
Wir sind jetzt bei der ersten der sieben Bitten, geheiligt werde dein Name. Und in diesen sieben Bitten ist es ganz entscheidend wichtig, dass der Katechismus betont, nicht mehr der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern Gott. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht auf Gott. Gott ist im Mittelpunkt. Und die sieben Bitten möchten uns das wieder in Erinnerung rufen, dass das Zentrum von allem wirklich der dreifaltige Gott ist. Die Bitte, geheiligt werde der Name, ist eigentlich in einer Wunschform ausgedrückt. Jesus spricht den Wunsch aus, dass der Name Gottes überall geheiligt werde. Das bedeutet, wir sollen den Namen Gottes heilig halten und ihn auch so behandeln, sagt der Katechismus. Und es ist ganz interessant, wie der Katechismus sozusagen eine Steigerung in der Offenbarung des Namens Gottes aufzeigt. Zunächst im Alten Testament hat sich Gott offenbart, ganz besonders dort im brennenden Dornbusch, als der Gott, dessen Name Ich Bin, der Ich Bin da ist. Und so hat sich die Heiligkeit des Namens Gottes langsam offenbart. Und bei dieser Steigerung der Offenbarung des Namens Gottes sind wir jetzt mittendrin. Es geht jetzt dann weiter, dass Jesus selber sich als der heilige Name Gottes in sich selber offenbart. Und dann geht es noch weiter, dass wir in uns den Namen Gottes offenbaren sollen. Und das sollte heute behandelt werden.
Schauen wir uns also weiter das Gegenüber an, das wir im Vater Unser ansprechen. Denn diese ganze Auseinandersetzung mit dem Namen Gottes führt uns ja viel mehr auch auf das Wesen Gottes hin. Denn sein Name ist ja ein Hinweis auf sein Wesen. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, dann schlagen Sie ihn doch auf. Es ist, denke ich mal, leichter, wenn man es selber mitliest. Ich versuche es hier immer möglichst einprägsam vorzulesen, aber etwas vorgelesen zu bekommen, ist immer etwas anderes, als es selber zu lesen. Also wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, schlagen Sie ihn doch auf der Seite 703. Wir befinden uns beim Abschnitt 2811. Gott, der Heilige, gibt dem Volk immer wieder neu das heilige Gesetz und übt in Rücksicht auf seinen eigenen Namen immer wieder Geduld. Dennoch wendet sich das Volk vom Heiligen Israels ab und entweiht seinen Namen unter den Völkern. Darum sind die Gerechten des alten Bundes, die aus der Verbannung zurückgekehrten Armen und die Propheten von glühendem Eifer für seinen Namen erfüllt.
In diesem Paragraphen fasst der Katechismus ganz kurz und sehr prägnant die ganze Geschichte des alten Bundes zusammen. Gott offenbart sich immer wieder als der Heilige, der ganz Heilige, und schenkt den Menschen auch immer wieder seine heiligen Gesetze, seine Weisungen. Und dennoch, obwohl da ein Bund vorhanden ist, wird das Volk immer wieder untreu. Wir kennen unzählige solche Situationen. Gerade kürzlich haben wir wieder die Geschichte von David gelesen, der ja auch eigentlich ein Gottesfürchtiger war ursprünglich und dann aber doch gegen die Gesetze Gottes verstoßen hat. Und da zeigt sich dann wieder nach seiner Bekehrung oder nach seiner Reue, dass der Name Gottes, der heilige Name Gottes, sich dann eben nicht mehr in Gerechtigkeit zeigt, sondern auch in der Barmherzigkeit. Und daher der Name, der heilige Name Gottes, Sie haben das vorhin richtig gesagt, das zeigt immer auch ein bisschen das Wesen Gottes. Und das Wesen Gottes, wir wissen es aus den Aussprüchen des heiligen Johannes, vor allem in seinen Briefen, das Wesen Gottes, das der tiefste Kern Gottes, das ist Liebe. Und so zeigt sich auch immer wieder im Alten Testament, auch wenn das Volk Israel untreu geworden ist, hat Gott auch immer wieder seine Liebe dem Volk Gottes zugeteilt. Und da, wo der Mensch auch erkannt hat, dass er sich fehlverhalten hat gegenüber Gott, hat Gott ihm immer wieder seine Liebe, seine Barmherzigkeit geschenkt. Und diese Geschichte der Treue Gottes und der Untreue der Menschen im Alten Bund, ja, wir sagen jetzt einfach im Alten Bund, weil es von hier in diesem Abschnitt vom Alten Bund die Rede ist, aber das ist natürlich genauso aktuell heute, die Treue Gottes und die Untreue der heutigen Christen, das ist eigentlich die große Tragödie in der Menschheitsgeschichte schlechthin. Und dennoch eben trotz der Untreue Gottes zeigt sich Gott immer wieder als der Treue, als der ganz Heilige und will immer wieder, dass sein Name unter den Völkern geheiligt werde. Und deshalb hat er dann auch die Propheten geschickt, die immer wieder mit glühendem Eifer für die Gerechtigkeit Gottes, für die Heiligkeit des Namens Gottes eingetreten sind, die immer wieder auf Gott hingewiesen haben und die Menschen mit glühendem Eifer versucht haben, von den Fehlhaltungen auf den richtigen Weg zurückzuführen. Das wird in diesem Abschnitt da kurz zusammengefasst.
Wenn man hört, glühender Eifer, also ein Mensch, der mir mit glühendem Eifer gegenübertritt, der ist für mich jetzt nicht unbedingt angenehm. Und ich habe da so ein Zitat im Kopf, das ich vor kurzem in einer Zeitschrift gelesen habe, in dem es heißt, der alttestamentalische Gott ist die unangenehmste Person in der ganzen Literaturgeschichte. Ist das Wesen Gottes denn so verändert im neuen Bund, wo er uns so freundlich, so barmherzig gegenübersteht und im alten Bund, wo es eben diese Heiligkeit eher im Vordergrund steht, die man eigentlich nicht erreichen kann und die dann eben so Eiferer auch hervorruft?
Man muss nicht jedes Zitat, das irgendjemand sagt, einfach gerade als gut und richtig anschauen. Natürlich gibt es im Alten Testament viele Stellen, wo Gott relativ gewalttätig dargestellt wird. Es gibt aber genauso viele Stellen, wo Gott als der gütige, hilfsbereite, eben der liebende Gott dargestellt wird. Und das ist einfach von der alttestamentlichen Konzeption her zu verstehen. Man hat nur Gott alles, wie soll ich sagen, ich sage es jetzt ein bisschen negativ, in die Schuhe geschoben. Gott war verantwortlich für alles Gute und für alles Böse. Es war immer Gott. Es war einfach immer Gott. Wenn etwas gut gegangen ist, dann war es Gott. Und wenn es etwas schlecht gegangen ist, dann war es auch Gott. Und dass wir ein bisschen mehr differenzieren können, dass wir auch wissen, dass es einen Widersacher gibt, das wissen wir aus den Gleichnissen Jesu, das wissen aus seinen Lehren, dass wir immer wieder damit rechnen müssen, dass es auch einen Zerstörer gibt, einen Feind der Seele, der uns immer wieder dazwischen funkt. Aber grundsätzlich muss man festhalten, dass der glühende Eifer dieser Apostel oder dieser Propheten insofern verstanden ist, dass sie sich mit ganzem Herzen für Gott eingesetzt haben und dabei nicht Rücksicht auf ihr eigenes Schicksal genommen haben. Sie haben also im absoluten Gehorsam gegenüber den Weisungen Gottes die Weisungen auch unter das Volk gebracht. Und das hat ja bei vielen Propheten dann dazu geführt, dass sie getötet worden sind. Und deshalb spricht Jesus auch hin und wieder von diesem Verhalten gegenüber den Propheten. Welchen der Propheten habt ihr nicht getötet? Zum Beispiel sagt er einmal, also das ist dieser glühende Eifer. Das darf man nicht negativ auffassen, sondern es ist wirklich ein aus Liebe brennendes Herz in diesen Propheten, die sich einsetzen für Gott. Es ist wie wenn wir verliebt sind, wenn wir Gott wirklich von ganzem Herzen lieben, dann lassen wir es einfach nicht einfach zu, dass Gottes Name missbraucht wird. Dann tut es uns weh, wenn jemand flucht auf den Namen Gottes. Und wenn wir dann den Mut aufbringen, dann sagen wir durchaus auch einmal, bitte, wieso fluchst du jetzt? Bitte hör doch auf. Oder ein solches Wort, und das kann oft auch sehr viel bewegen. Also ich habe das auch schon erfahren mit meinen Turnkollegen, wenn die da wieder angefangen haben zu fluchen, dann habe ich nur mal gesagt, wieso hast du jetzt etwas gegen Gott, was hat er jetzt dir angetan, und dann merken sie, das Fluchen bringt eigentlich nichts. Also das ist dieser glühende Eifer.
Und es heißt ja nicht nur, weil etwas unangenehm ist, dass es jetzt falsch ist. Man kann auf angenehmste Weise in sein Verderben schlittern, aber gerade das Unangenehme zeigt uns ja oft Stellen auf, die bei uns nicht so ganz richtig sind. Insofern hat derjenige, den ich vorhin zitiert habe, der gesagt hat, ja, der alttestamentalische Gott, das ist eine unangenehme Person, der hat dann vielleicht nicht ganz verstanden, dass dieser alttestamentalische Gott ihm vielleicht genau etwas sagen will, was ihm zum Heil gereichte.
Ja, gut, ja.
Gehen wir weiter im Katechismus der katholischen Kirche. Es geht nun weiter ins Neue Testament. Es geht um den Namen Gottes, der uns in Jesus offenbart wurde. Der Abschnitt 2812. Endlich wird uns in Jesus der Name des heiligen Gottes im Fleisch als Retter geoffenbart und geschenkt. Er wird geoffenbart durch das, was er ist, durch sein Wort und sein Opfer. Dieses ist das Herz des hohen priesterlichen Gebetes. Heiliger Vater, ich heilige mich für Sie, damit auch Sie in der Wahrheit geheiligt sind. Weil Jesus selbst seinen eigenen Namen heiligt, offenbart er uns den Namen des Vaters. Am Ende seines Pascha verleiht ihm der Vater den Namen, der größer ist als alle Namen. Jesus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters.
Ich habe vorhin gesagt, dass es wie eine Steigerung in der Behandlung dieser Bitte aus dem Vaterunser gibt. Zunächst der Name Gottes im Alten Bund, der als der heilige Name oder Gott als der ganz Heilige offenbart wird. Und jetzt der Höhepunkt eigentlich in Jesus Christus ist dieser Name Gottes, der heilige Name Gottes, regelrecht Fleisch geworden unter uns. Und der Name Gottes, das sagt ja auch der Name Jesus. Jesus bedeutet nichts anderes als Gott rettet. Dieser Name Gottes hat uns dann gerettet, er hat uns erlöst. Und so ist also geoffenbart worden, dass durch sein Wort und sein Opfer uns die Rettung geschenkt worden ist. Gott rettet in Jesus Christus. Das Zentrum des hohen priesterlichen Gebetes, wir haben ja auch schon eine ganze Katechismussendung darüber gesprochen, ist, dass Jesus den Namen des Vaters heiligt und ihm dann alles wieder zurückgibt. Heiliger Vater, ich heilige mich für Sie, damit auch Sie in der Wahrheit geheiligt sind. Er heiligt sich in dem Sinne, dass er sich am Opfer für uns, für unsere Erlösung, für unsere Rettung hingibt. Das ist die Heiligung Gottes. Wir stellen uns unter Heiligung immer etwas ganz anderes vor. Einfach die Glorie der Heiligkeit, aber dass man die Glorie der Heiligkeit durch das Leiden erreicht, durch die Hingabe, jetzt zum Beispiel am Kreuz wie Jesus, oder einfach indem wir unser eigenes Leid immer wieder annehmen, das kann man dann vielleicht ein bisschen leicht vertuschen. Also Jesus heiligt sich für den Vater und gibt ihm dann alles zurück. Und dann heißt es auch, dass der Vater den Namen Jesu heiligt, der größer ist als alle Namen. Das kommt vor allem in diesem Hymnus aus dem Philipperbrief zum Ausdruck. Jesus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. Es werden da verschiedene Bibelstellen zitiert, zum Beispiel aus dem 17. Kapitel, das ist eben das hohenpriesterliche Gebet. Da heißt es zum Beispiel im Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben an deinem Wort festgehalten. Also Jesus selber hat den Namen des Vaters offenbart, den Namen Gottes. Er hat ihn als Vater offenbart. Das Vater haben wir auch betrachtet. Er ist unser Vater, der uns erschaffen hat, der uns geliebt hat, der uns begleitet, wie eben ein gütiger Vater. Und dann wird weiter zitiert, Verse 17 bis 19, Heilige sind der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Und das leitet jetzt über noch zur letzten Steigerung dieser Offenbarung des Namens Gottes. nicht mehr nur Jesus offenbart den heiligen Namen Gottes, sondern am Schluss sind jetzt wir selber, die durch unser Leben den Namen Gottes heiligen sollen. Und das kommt jetzt im nächsten Abschnitt oder im nächsten Paragraphen zum Ausdruck.
Jetzt wird also gesagt, was das uns angeht und warum das für uns wichtig ist. Der Abschnitt 2813 auf der Seite 700 hier im Katechismus der katholischen Kirche. Im Wasser der Taufe sind wir reingewaschen, geheiligt und gerecht geworden im Namen Jesu Christi, des Herrn, und im Geist unseres Gottes. Gott hat uns berufen, in unserem ganzen Leben heilig zu sein. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Heiligung gemacht hat. In der Bitte, dass sein Name in uns und durch uns geheiligt werde, geht es um seine Ehre und um unser Leben. Darum ist die erste Bitte so dringlich. Von wem könnte Gott geheiligt werden, der doch selbst heiligt? Aber weil er selbst gesagt hat, seid heilig, weil auch ich heilig bin, flehen wir darum, dass wir in der Taufe geheiligt an dem festhalten, was wir zu sein angefangen haben. Und um das bitten wir Tag für Tag. Denn uns tut tägliche Heiligung Not, damit wir, die täglich sündigen, unsere Sünden durch beständige Reinigung wieder reinwaschen. Wir beten, damit diese Heiligung in uns bleibe.
Also hier wird sozusagen umgeschwenkt. Und zwar wird gesagt, wir Menschen sollen Gott heiligen. Er ist zwar der, der alles heiligt, der auch uns heiligt, aber durch unser Leben sollen wir auch ein Ausdruck der Heiligung Gottes sein. Das heißt, unser Leben soll die Heiligkeit Gottes zum Ausdruck bringen. Und daher gibt es so viele Stellen, wo Jesus auch sagt, seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist, oder seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Unsere Berufung ist es, heilig zu sein. Gott hat uns berufen, so sagt Paulus im 1. Thessalonicher Brief, in unserem ganzen Leben heilig zu sein. Und von ihm her seid ihr in Jesus Christus, den Gott für uns zur Heiligung gemacht hat. Wir sind in Christus, weil wir getauft sind auf den Namen des dreifaltigen Gottes. Also wunderschön auch das Zitat dann von Cyprian, von wem könnte Gott geheiligt werden, der doch selbst heiligt ist, als eben von uns. Wir sollen ihn heiligen. Und wir haben immer wieder die Heiligung nötig, wir haben immer wieder Umkehr nötig, wir sollen uns immer wieder bemühen, auch wenn wir gesündigt haben, umzukehren und heilig zu werden, damit unser Leben wirklich ein Ausdruck für die Heiligung oder die Heiligkeit des Namens Gottes ist. Ich finde das wunderschön, wie der Katechismus eben diese Steigerung da vollzieht und zunächst eben vom Alten Testament her den Namen Gottes sieht, der einzig heilige Name ist. Dann in Jesus Christus ist dieser Name Gottes Fleisch geworden. Der Name Jesus, der bedeutet Gott rettet. Jesus hat uns gerettet und hat so die Heiligung des Namens Gottes auch im Programm seines Lebens oder seines Namens zum Ausdruck gebracht. Und schließlich sind wir es, wir heute, die zum Ausdruck bringen, dass der Name Gottes heilig ist. Natürlich ist das auch eine gewaltige Herausforderung, weil wir alle wissen, wir sind sündhaft, wir sind schwach. Die Christen sind heute sehr schwach, sie leben ihren Glauben viel zu wenig. Und wenn wir die Christen anschauen, da müssen wir uns manchmal schon fragen, wo ist jetzt da der heilige Gott? Wo greift da die Heiligkeit Gottes in diesen Menschen hinein? Weil sie sich doch sehr stark der Sünde hingegeben haben und sehr wenig kämpfen um die Tugend, um das Gute, um das Leben nach den Geboten Gottes. Und dennoch, so sagt halt der Katechismus immer wieder, geht es um das Wesentliche, geht es um das, was es eigentlich ist, auch wenn wir es nicht entsprechend leben. Aber wir sind zu etwas ganz Großem berufen. Wir Menschen, wir Christen sind dazu berufen, den Namen Gottes heilig zu halten und durch unser Leben die Heiligkeit des Namens Gottes zum Ausdruck zu bringen.
Es hängt zugleich von unserem Leben und von unserem Gebet ab, ob sein Name unter den Völkern geheiligt wird. Wir bitten, dass Gott seinen Namen heilige, der durch seine Heiligkeit die ganze Schöpfung rettet und heiligt. Das ist der Name, der der verlorenen Welt das Heil wiedergibt. Aber wir bitten, dass der Name Gottes durch unser Leben in uns geheiligt werde. Handeln wir gut, so wird der Name Gottes gepriesen. Handeln wir schlecht, so wird er gelästert, dem Wort des Apostels gemäß. Der Name Gottes wird durch uns gelästert unter den Heiden. Wir bitten deshalb darum, dass in unseren Seelen ebenso viel Heiligkeit zu verdienen, wie der Name unseres Gottes heilig ist. Wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name, bitten wir, dass er in uns geheiligt werde, die wir ihm angehören, sowie auch in den anderen, auf welche die Gnade Gottes noch wartet, so dass wir also auch der Vorschrift gehorchen, für alle, auch für unsere Feinde zu beten. Deshalb bitten wir nicht ausdrücklich, geheiligt werde dein Name in uns, denn wir bitten, dass er in allen Menschen geheiligt werde.
Es kommt also auf unser Leben und auf unser Beten an, ob der Name Gottes geheiligt wird. Wie ich vorhin erwähnt habe, sind wir Menschen, wir Christen, nicht immer ein glänzendes Beispiel von Menschen, die den Namen Gottes heiligen, sondern sehr oft, wie es im Römerbrief heißt, der Name Gottes wird durch uns gelästert unter den Heiden. Und daher sollte uns jetzt einfach dieses Wort oder diese Bitte aus dem Vater unser daran erinnern, wenn wir sprechen, geheiligt werde dein Name, dann sollte es mich anspornen, so zu leben, dass der Name Gottes wirklich der heilige Name Gottes in dieser Welt sein kann. Und das verlangt, das spornt mich an dann zu einer Umkehr, das spornt mich an zu einem Leben, das gottgemäßer ist. Und so kann ich also nicht mehr einfach abwesend das Vater unser beten, sondern es trifft mich in meinem Tiefsten. Es ruft mich zur Umkehr. Und das ist das Schöne. Also wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann dürfen wir von jetzt an nur noch darin verstehen, ich muss mit meinem Leben dafür sorgen, dass der Name Gottes geheiligt wird. Und wenn ich dafür sorge und jeder, der mit mir dieses Vaterunser betet, dafür sorgt, dass in seinem Leben der Name Gottes als heilig aufscheinen kann, ja, dann geschieht wirklich etwas ganz, ganz Tiefgreifendes in dieser Welt. Dann kann etwas in dieser Welt als Sauerteig die ganze Masse umwandeln.
Diese erste Bitte, die alle anderen enthält, wird, wie die sechs weiteren Bitten, durch das Gebet Christi erhört. Das Gebet zu unserem Vater ist unser Gebet, wenn es im Namen Jesu gebetet wird. Jesus betet in seinem hohepriesterlichen Gebet: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast.
Weil das Vaterunser natürlich Worte sind, die Jesus selber uns gegeben hat, hat es auch eine spezielle Wirkung am Herzen des Vaters. Und daher dürfen wir Vertrauen haben, dass der Vater uns auch erhört, weil es letztlich die Worte Jesu selber, seines geliebten Sohnes, sind. Ist also, wir dürfen das Vertrauen haben, dass dieses Gebet immer wieder erhört wird. Und eben wenn wir es, so wie ich vorhin erwähnt habe, versuchen zu beten, dass ich derjenige bin, der den Namen Gottes heiligen soll, dann kann doch etwas in mir geschehen und dann kann ich mit dafür verantwortlich sein, mit dazu beitragen, dass Gottes Name als heiliger Name in dieser Welt bekannt gemacht wird.
Radio Horeb, wir betrachten den Katechismus der katholischen Kirche und wir haben nun einen Hörer in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott, da ist Odermatt Agatha von Stans. Ich danke vielmal für das Referat von diesem Schweizer Pfarrer.
Pfarrer Elstab, jawohl.
Und ich möchte fragen, ich habe letztens in der Messe gehört, beten heißt hören. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich das weitergeben möchte. Ich danke vielmal für alles.
Ja, beten heißt hören. Ja, was hat Sie da beeindruckt denn besonders an diesem Satz?
Ja.
Ja, was hat Sie denn beeindruckt an diesem Satz? Können Sie das in Worte fassen?
Eben das beim Vater unser, dass man da etwas von Gott hört.
Also, dass man nicht nur einbahnmäßig jetzt irgendwas spricht und Gott irgendetwas erzählt, sondern dass man beim Erzählen auch etwas zurückbekommt.
Ja, dass eine Gegenantwort da ist. Nicht nur ein Leier-Vater unser, sondern man bekommt Gegenantwort.
Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Danke für das Zeugnis.
Danke vielmals.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, das ist ein guter Ausdruck, Pfarrer Rellstab. Das ist keine Einbahnstraße, was wir da machen.
Das ist richtig. Das haben wir oft betont, dass das Wesentliche im Gebet auch das Zuhören ist. Die Begegnung mit Gott muss immer auch im Hören auf Gott, auf seinen Willen, auf sein Wort ausgerichtet sein. Und daher ist es auch notwendig, dass wir uns immer wieder der Stille stellen, dass wir die Stille suchen. Gerade auch in der Anbetung haben wir diese großartige Möglichkeit, dass wir nicht nur Worte zu Gott sprechen, sondern dass wir einfach einmal auch innerlich still werden und zuhören. Und in diesem Sinne ist Beten wirklich auch Hören. Das ist ein ganz wesentlicher Teil des Betens. Aber wir dürfen auch Gott unsere Dinge sagen. Wir haben gesehen, wie vielfältig das Gebet ist. Es gibt da das Gebet, das betrachtende Gebet, das wörtliche Gebet, und das wörtliche Gebet ist dann auch wieder aufgeteilt in Bittgebete, in Fürbittgebete, in Lobpreisgebete und so weiter. Da gibt es eine Vielfalt von Dingen, die wir alles, das haben wir alles auch ein bisschen besprochen in unseren Katechismus-Sendungen.
Ja.
Aber Hören ist ein wesentlicher Teil, ja.
Jetzt haben wir einen weiteren Hörer in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, da ist die Tochter, die Schaffe aus Durach.
Ja, grüße Sie.
Darf ich?
Ja, bitte.
Ja, ich bin auch sehr dankbar für dieses Referat und hoffentlich hören viele. Es wird so wichtig, wenn auch in den Familien, in den Schulen, auch vielleicht bei Predigten, wenn es auch betont wäre, weil es ist ja auch das zweite Gebot Gottes. Und wir kommen manchmal in unseren Gruppen zusammen und da heißt es auch, ah, was soll ich beichten, ich tue ja nichts, ich, so wie es heute läuft. Und wie wäre es wichtig, wenn wir auch auf dieses zweite Gebot Gottes und diese wichtige Bitte im Vater unser, wenn wir bei der Gewissenserforschung uns auch da Gedanken machen und den Herrn um die Erleuchtung bitten, ob wir seinen Namen wirklich ehren, weil so viel leider auch geflucht wird. Und die Menschen wissen oft gar nicht wirklich, wie sie sich vorbereiten sollen. Die ersten drei Gebote, die sollte man doch auch in dieser Richtung bei der Vorbereitung auf die Beichte mit der Hilfe des Heiligen Geistes immer durchdenken. Ob ich alles für die Ehre seines Namens tat. Ich habe mir jetzt im Stundenbuch der Kirche, habe ich, nachdem wir dieses Gespräch einmal hatten in der Gruppe, habe ich erst gestaunt, wie oft auch in den Psalmen der Name Gottes genannt wird. Immer wieder, wir sollen ihn preisen, seinen Namen.
Ja, und uns auch eben bewusst sein, dass er heilig ist.
Eben.
Ja.
Das ist eine große Hilfe fürs christliche Leben und vielleicht wirklich bei der Kommunionvorbereitung, für die Firmlingen, beim Religionsunterricht und wenn unsere guten Priester auch in den Predigten das betonen könnten. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.
Danke, Frau Rischavi, für Ihren Beitrag. Wiederhören. Ja, Pfarrer Rellstab, ein Zeugnis, dem man, denke ich, nicht so viel hinzufügen braucht.
Nein, das ist sehr richtig, was die Dame gesagt hat. Das Fluchen ist sicher ein ganz großes Problem in der heutigen Zeit. Die Verunreinigung, Verunehrung des Namens Gottes, das unbedachte Aussprechen des Namens Gottes. Ich denke, da tun wir Gott wirklich ganz, ganz fest weh. Die Botschaft von La Salette ist ja eigentlich auch eine sehr starke Botschaft gegen das Fluchen. Man könnte da wieder mal nachlesen. Aber eben, sie ist so scharf, so stark, dass man fast erschrickt. Aber der Name Gottes wird wirklich ganz gewaltig verunehrt. Man muss nur auf einen Schulplatz gehen oder auf eine Baustelle oder überhaupt in eine Fabrik oder wo auch immer. Es ist fürchterlich, wie da zusammen etwas zusammengeflucht wird und immer ist der liebe Gott der Schuldige. Immer wird der Name Gottes verunehrt. Und da hat die Dame sehr recht. Man müsste das auch wieder stärker betonen. Ich warte eigentlich immer noch jetzt zum Beispiel hier in meiner Pfarrei auf einen guten Text, der in den Lesungen kommt, wo ich das Thema mal aufgleisen könnte. aber es ist bis jetzt noch nicht gekommen. Aber irgend bei der nächsten Gelegenheit, wo irgendwie wieder mit dem Namen Gottes etwas zu tun, die Rede ist, und da werde ich aufs Fluchen zurückkommen. Das ist tatsächlich etwas, das immer ein bisschen bei allen anderen dogmatischen Sachen und wichtigen Sachen zu kurz kommt. Und dennoch, sie hat sehr recht, das muss man heute wieder ganz klar betonen. Und sie hat auch sehr schön, sehr, sehr gut gesagt, wie in der Gewissenserforschung man immer wieder sich überlegen sollte, tue ich wirklich alles zur Ehre Gottes? Und wenn man sich diese Frage stellt und wenn man sich dieser Frage auch persönlich stellt, mit sich mit dieser Frage auseinandersetzt, dann wird ganz bestimmt einiges hervorkommen, wo ich einfach sagen muss, nein, ich mache das nicht. Und das wäre dann auch wieder eine gute Vorbereitung auf die Beichte. Das ist genau das, was wir eigentlich tun sollten, um den Namen Gottes zu heiligen. Aber eben in der heutigen säkularisierten Welt ist das ja etwas fast für elitäre Christen, wenn wir sagen wollen, obwohl es eigentlich jeden angeht.
Aber man muss auch ein bisschen Mut haben dafür und keine Menschenfurcht.
Das ist wichtig, das ist wichtig. Eben, jeder kann sich selber beginnen und kann sich das Gewissen erforschen, und wenn er merkt, ich lebe noch nicht genügend klar nach den drei ersten Geboten oder auch nach den anderen sieben Geboten, dann kann er umkehren und kann es besser machen, und das wäre das Ziel, weil dein Reich komme, das ist jetzt dann in der nächsten Bitte des Vaterunsers, geht es ja dann eben um dieses wesentliche Reich Gottes, in das wir ja am Schluss dann alle hineinkommen wollen. Und ganz gratis, ganz umsonst geht das nicht. Wir haben zwar alle Gnaden dazu, aber wir müssen uns auch ein bisschen anstrengen.
Wir gehen weiter im Katechismus der katholischen Kirche. Dein Reich komme, die nächste Bitte im Vater Unser. Das Wort Reich, Basileia, im Neuen Testament kann mit Königtum, also ein abstrakter Begriff, Königreich, ein konkreter Begriff, oder Königsherrschaft, Handlungsbegriff, übersetzt werden. Das Reich Gottes ist schon da. Es hat sich im menschgewordenen Wort genähert, ist im gesamten Evangelium verkündet worden und im Tod und in der Auferstehung Christi gekommen. Seit dem letzten Abendmahl kommt das Reich Gottes in der Eucharistie. Es ist mitten unter uns. Das Reich Gottes wird in Herrlichkeit kommen, wenn Christus es dem Vater übergeben wird. Es kann auch Christus selbst das Reich Gottes sein, nachdem wir mit unserem Verlangen täglich rufen, dessen baldige Ankunft wir ungeduldig erwarten. Denn da er selbst unsere Auferstehung ist, weil wir in ihm auferstehen, so kann er auch selbst als das Reich Gottes aufgefasst werden, weil wir in ihm herrschen werden.
Das Reich Gottes hat verschiedene Also das Wort Reich hat verschiedene Bedeutungen. Es kann Königtum, es kann Königreich oder es kann Königsherrschaft bedeuten. Und in diesem Sinne ist natürlich das Reich, die Basileia, das ist der griechische Text oder das griechische Wort dafür, ist dieses Reich Gottes bereits unter uns. Das hat sich auf Erden etabliert durch die Herabkunft Jesu. Der Katechismus gibt in diesem Paragraphen 2816 wiederum so eine Steigerung bekannt. Zunächst ist dieses Reich, diese Basileia, und dann zeigt er auf, dass das Reich Gottes gerade in der Eucharistie auf die Erde gekommen ist. Seit dem letzten Abendmahl kommt das Reich Gottes in der Eucharistie, es ist mitten unter uns. Jedes Mal, wenn wir Eucharistie feiern, sind wir eigentlich mitten wieder hineingenommen in dieses Reich Gottes. Dann kommt dann später auch noch der Heilige Geist, der uns hilft. Und das Reich Gottes wird in Herrlichkeit kommen, wenn Christus es dem Vater übergeben wird. Das ist dann die letzte Dimension am Ende, das Reich, das dann kommen wird, wenn alles am Ende, wenn Gott alles unterwirft, wenn Jesus alles dem Vater unterwirft. Also wenn er in seine Herrlichkeit zurückkommt. So ist es auch eine gewisse Steigerung, die darin sichtbar ist. Wenn wir jetzt einfach so beten, dein Reich komme, dann denken wir natürlich schon in erster Linie an das ewige Reich, an das Reich, das am Ende dann kommen, zu uns kommen wird, an das Weltende. Aber wir dürfen damit auch daran denken, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist und dass wir in diesem Reich Gottes eine ganz wichtige Aufgabe haben, dass wir berufen sind, dieses Reich unter uns aufzubauen. Gerade die Eucharistie, so sagt der Katechismus, ist ein Ort, wo wir dieses Reich ganz besonders erfahren dürfen. Und so sagen wir auch ganz zu Recht, dass die Kirche das Reich Gottes bereits angefangen hat aufzubauen. In der Kirche wird das Reich Gottes aufgebaut. Es ist noch nicht vollendet, aber es ist in der Kirche gegenwärtig. Das Reich Gottes ist mitten unter uns.
Das Reich Gottes wird in Herrlichkeit kommen, wenn Christus es dem Vater übergeben wird. Diesen Satz habe ich nicht so ganz verstanden. Wie kann Christus das Reich Gottes dem Vater übergeben? Das ist doch keine Sache.
Ja, ob ich jetzt das ganz richtig gesagt habe, das ist gut, dass Sie mich noch einmal darauf ansprechen. Wie heißt es irgendwo in einem Paulusbrief, dass am Ende alles Gott unterworfen wird und der Name Jesu wird dann in allem geheiligt sein. Wir haben das, glaube ich, vorhin auch noch kurz gehört. Mhm. Also gemeint ist einfach, dass am Ende, wenn Jesus zurückkommt, alles in Gott aufgehen wird. Und dann wird das ganze Reich Gottes in seiner ganzen Herrlichkeit, in seinem Glanz offenbar werden. Und Gott wird alles in allen sein. Das ist eigentlich gemeint.
Gut, gehen wir weiter im Katechismus der katholischen Kirche. Diese Bitte ist das Maranatha, der Ruf des Geistes und der Braut. Komm, Herr Jesus. Auch wenn in diesem Gebet keine Vorschrift, um die Ankunft des Reiches zu bitten, bestünde, so müssten wir von selbst diesen Schrei ausstoßen und uns beeilen, unsere Hoffnung zu umarmen. Unter dem Altar erflehen die Seelen der Märtyrer vom Herrn mit großem Schreien. Wie lange zögerst du noch, Herr, unser Blut an den Bewohnern der Erde zu rächen? Denn es soll ihnen Gerechtigkeit zuteil werden am Ende der Zeit. Herr, beschleunige das Kommen deines Reiches.
Der Katechismus bringt jetzt im Zusammenhang mit diesen Bitten des Vaterunsers viele Zitate von Heiligen oder von Kirchenvätern oder von apostolischen Vätern. Der Ruf Maranatha, das ist ja der letzte Ruf in der Bibel, im Buch der Offenbarung kommt dieser ganz am Schluss und es ist eben gesagt, komm Herr Jesus. Das ist der Wunsch, dass Jesus wirklich zurückkommt und dass sich das ganze Reich Gottes auf dieser Erde etabliert, dass es sich vollendet. Das ist eigentlich ein Wunsch, den wir als Christen ganz tief in uns tragen sollten, dass Christus zurückkommt, um alles zu erlösen, all das Böse, das Negative, das Teuflische hinauszuwerfen und sein Reich, das Reich der Liebe, des Friedens, der Gesundheit aufbauen kann. Und mit diesem Ruf Maranatha spricht die Braut, das ist die Kirche, immer wieder sehr eindringlich, komm Herr Jesus. Und es gibt viele Zeugnisse aus der Kirchengeschichte, wo Heilige darum beten, dass dich die Rückkehr des Herrn beschleunige. Wie jetzt auch Tertullian schreibt hier, Herr, beschleunige das Kommen deines Reiches. Also man spürt in solchen Ausdrücken, dass da eine Sehnsucht nach dem Reich Gottes ist, dass es sich wirklich ganz etabliert. Aber vorläufig beten wir einfach im Vaterunser darum, dass sein Reich komme. Wann das ist, das wissen wir nicht. Aber gleichzeitig bereiten wir uns natürlich vor, indem wir versuchen, uns immer heilig zu halten, rein zu halten, damit, wenn dann Christus kommt, mit seiner ganzen Herrlichkeit, um das Reich Gottes gänzlich aufzubauen, dass wir nicht überrascht werden, sondern dass wir ihm mit frohen Herzen und erhobenen Hauptes entgegengehen können.
Der nächste Abschnitt, den haben wir schon kurz angesprochen. Das Gebet des Herrn handelt hauptsächlich vom endgültigen Kommen des Reiches Gottes durch die Wiederkunft Christi. Dieses Verlangen lenkt die Kirche nicht von ihrer Sendung in dieser Welt ab, sondern verpflichtet sie dazu. Seit Pfingsten nämlich ist das Kommen des Reiches das Werk des Heiligen Geistes, der das Werk Christi auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet.
Genau, das ist das, was wir vorhin schon erwähnt haben. Es geht hier um das endgültige Kommen Christi, um seine Parousie, um die Wiederkunft Christi. Das ist dann das Reich Gottes, das sich in seiner ganzen Fülle etablieren wird, das sich aufrichten wird. Und in diesem Verlangen, das wir immer in unseren Herzen, in unseren christlichen Herzen haben, arbeiten wir mit dafür, indem wir mit dem Wirken des Heiligen Geistes zusammenarbeiten und allen jetzigen Nöten versuchen, Abhilfe zu leisten. Das ist ja das Wesentliche. Wenn dann das Reich Gottes in seiner Fülle aufgerichtet sein wird, wenn Jesus Christus zurückkommen wird, dann wird es keinen Schmerz mehr geben, kein Leid, keine Krankheit, kein Krieg, nichts. Und deshalb arbeiten wir für das Reich Gottes, wenn wir uns in diesem Sinne für diese Dinge einsetzen. Also, dass wir in der Krankenpflege uns um die Kranken kümmern, dass wir uns einsetzen, dass es keine Kriege mehr gibt, dass es Frieden gibt, also dass wir Friedensboten sind und dass wir uns einsetzen, einfach für diese Dinge, damit dann, wenn Jesus Christus da kommt mit seinem Reich, alles, was zum Reich Gottes gehört, dass das Reich der Liebe sich, wie soll ich sagen, wie ein Tropfen Wasser, der in einen Schwamm fällt, ausbreiten kann und dass es viele Menschen dann gibt, die bereit sind, in dieses Reich Gottes einzutreten.
Was also ist nun dieses Reich Gottes? Das sagt uns der Römerbrief im Abschnitt 2819, zitiert ihn der Katechismus der katholischen Kirche. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, steht in Römer 14, Vers 17. Die letzten Zeiten, in denen wir stehen, sind die der Ausgießung des Heiligen Geistes. Damit hat ein entscheidender Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist begonnen. Nur eine reine Seele kann mit Zuversicht sprechen, dein Reich komme. Wer auf das Wort Pauli hört, die Sünde soll euren sterblichen Leib nicht mehr beherrschen, und wer sich in seinem Handeln, Denken und Reden reinhält, der kann zu Gott sagen, dein Reich komme, schreibt Cyril von Jerusalem.
Wunderschön, wie das der Katechismus jetzt auch wieder erklärt. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Und in diesem Sinne, nur wenn wir im Heiligen Geist sind und wissen, was ist Friede, was ist Freude, was ist Gerechtigkeit, und wenn wir uns für diese Dinge auch einsetzen, dann sind wir letztlich bereit, um von ganzem Herzen sagen zu können, dein Reich komme. Dann sind wir bereit für das Reich Gottes. Wenn wir aber ungerecht sind, wenn wir im Streit sind, wenn wir keine Freude haben am Heiligen Geist, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist leben, wenn wir uns viel zu wenig um die Heiligung des Namens Gottes kümmern, wenn wir den Namen Gottes verfluchen, wenn wir nicht alles tun zur Ehre Gottes, wie das eben vorhin die Dame auch gesagt hat, dann sind wir noch nicht bereit für das Reich Gottes. Und daher dieses interessante Zitat von Cyril von Jerusalem: Nur eine reine Seele kann mit Zuversicht sprechen, dein Reich komme. Die Sünde soll euren sterblichen Leib nicht mehr beherrschen. Wenn wir so, also wenn die Sünde uns nicht mehr beherrscht, dann können wir mit reinem Gewissen sagen, dein Reich komme. Und daher spüren wir sofort, das ist natürlich ein Kampf dann zwischen Fleisch und Geist. Wir sind immer wieder hingezogen zum Sündhaften, zum Fleischlichen, zum Gottfernen und spüren gleichzeitig auch das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und manchmal mehr, manchmal weniger spüren wir, dass da wie ein Kampf ist. Wir sind versucht, etwas Böses zu tun, etwas Fleischliches zu tun. Und da kommt der Heilige Geist und spricht tief in unsere Seele hinein, tu es nicht. Und dann, wem geben wir nach? Das kennt jeder für seine Begriffe. Also immer wieder gibt es solche Situationen. Das ist der Kampf, in dem wir drinstehen. In diesem Sinne ist dieser Kampf auch ein Zeichen der Endzeit, wie es hier im Katechismus heißt, ein entscheidender Kampf, und wir sollen uns einfach immer wieder versuchen zu bewähren, indem wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes anvertrauen und möglichst gegen die Versuchungen des Fleisches, gegen die Sünde jeglicher Art, ist egal wie sie aussieht. Das Fleisch ist jetzt nicht nur einfach die Sexualität gemeint, sondern das Fleisch ist einfach alles, was sündhaft ist, nach biblischem Verständnis. Dagegen sollen wir versuchen anzukämpfen. Je mehr, dass wir unser Handeln, Denken und Reden reinhalten, also auf Gott ausgerichtet halten, umso befreiter und umso ehrlicher können wir beten, dein Reich komme.
Die Christen müssen, vom Heiligen Geist geleitet, das Wachsen des Reiches Gottes vom Fortschritt der Kultur und der Gesellschaft unterscheiden, in die sie hineingestellt sind. Diese Unterscheidung ist keine Trennung, denn die Berufung des Menschen zum ewigen Leben befreit ihn nicht von der Aufgabe, die vom Schöpfer erhaltenen Kräfte und Mittel für Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt einzusetzen, sondern bekräftigt diese Pflicht.
Das einerseits habe ich das vorhin schon gesagt, dass wir, sagt der Katechismus, dass wir verpflichtet sind, uns für Gerechtigkeit, für den Frieden, für das Wohl der Menschen einzusetzen. Und auf der anderen Seite müssen wir immer wieder aufpassen, dass nicht alle Fortschritte in dieser Welt dem Heiligen Geist gemäße Fortschritte sind. Und das ist sehr aktuell, jetzt zum Beispiel auch in verschiedenen Forschungsbereichen der Bioethik mit Genmanipulationen und mit Embryonalforschung, mit Stammzellenforschung und so weiter. Und da müssen wir immer wieder ganz kräftig dagegen angehen, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Da haben wir Christen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und dürfen hier nicht von falschen vermeintlichen Errungenschaften dieser Welt, von einem Fortschritt der Kultur und der Gesellschaft einnebeln lassen und dann das Gefühl haben, wir könnten alle Probleme dieser Welt auf rein menschliche Art und Weise in den Griff bekommen. Das geht nicht. Über allem steht Gottes Wille und über allem steht dann auch die Würde des Menschen, die der Mensch von Gott her hat, und dafür sollen wir uns mit ganzer Kraft einsetzen. Das ist der Einsatz für das Reich Gottes. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben. Je weniger wir die Ehre Gottes, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, je mehr wir einfach aus unseren menschlichen Möglichkeiten, wir können ja fast alles machen mittlerweile, schöpfen, umso weniger werden wir den Schutz Gottes erfahren, denke ich. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, in der wir als Menschheit drinstecken. Wir sind derart überheblich geworden als Menschen und haben das Gefühl, wir könnten alles machen, dass wir eben ganz vergessen, dass Gott der Herr ist. Und daher die drei ersten Bitten des Vater Unser, wo es heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name, dass der Gott im Mittelpunkt steht und eben nicht der Mensch. Und der Mensch soll sich immer wieder beschenken lassen und das Reich Gottes suchen von ganzem Herzen mit seiner Gerechtigkeit, nicht mit der menschlichen Gerechtigkeit. Wir haben einen anderen Begriff von Gerechtigkeit, sondern das, was Gott wichtig ist, das sollen wir suchen und dafür sollen wir uns einsetzen in dieser Welt.
Und auch diese Bitte schließt mit dem Hinweis im Abschnitt 2821. Diese Bitte wird im Beten Jesu getragen und erhört. In der Eucharistie ist dieses Beten gegenwärtig und wirksam. Die Bitte trägt ihre Frucht im neuen Leben, das den Seligpreisungen entspricht.
Das ist sehr stark zusammengefasst. Wir beten also auch in der Eucharistie immer wieder um das Kommen des Reiches Gottes. Die Seligpreisungen, das Leben gemäß den Seligpreisungen entspricht eigentlich dem himmlischen Reich. Es ist fast eine Vorwegnahme dessen, was dann im Himmel Gültigkeit hat. Und so wird natürlich unser Gebet um das Kommen des Reiches Gottes, diese Bitte immer wieder aus dem Gebet Jesu genährt und getragen. Also in vielen liturgischen Bereichen, alles was wir machen oder in vielen biblischen Teilen, ist von diesem Reich, das ewige Reich Gottes, die Rede, auf das wir hoffen, dass es komme.
Damit haben wir die zweite Bitte des Vaterunsers abgeschlossen. Um dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, wird es dann in der nächsten Woche gehen, hier bei der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Pfarrer Thomas Rellstab, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie heute wieder bei uns zu Gast waren und uns und unseren Zuhörern den Katechismus der katholischen Kirche ausgelegt haben.
Gerne geschehen.
Darf ich Sie zum Schluss wie immer um Ihren Segen bitten?
Gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs und des tagesheiligen Aloysius Gonzaga, segne sie, ihre Lieben, ihre Familien, alle Menschen, die sie im Herzen tragen, stärke sie im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und seinen Beistand, erschütze sie stets vor allen Anfechtungen des bösen Feindes, schenke ihnen auch Gesundheit an Körper, Seele und Geist, wie es seinem Heilswillen entspricht. Er führe sie in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie schließlich für das Reich Gottes im ewigen Leben. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, das war die Katechismus-Sendung für heute. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie bei uns im Programm mit dabei sind.